Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die U17-Weltmeisterschaft in Indien ist jetzt Thema bei uns hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Die deutsche Mannschaft war mit großen Ambitionen nach Indien gereist zu diesem Event. Frisches Selbstvertrauen bei der EM im Mai in Serbien getankt, mit der Halbfinalteilnahme ja auch dann souverän dieses Ticket zur WM gelöst. Aber in Indien läuft es bisher noch nicht so gut für die deutsche Mannschaft. Ein knapper Sieg zum Start gegen Costa Rica, aber dann eine 0-4-Klatsche gegen die Mannschaft aus dem Iran. Das hat doch schon ordentlich für Missstimmung im deutschen Team gesorgt, für Fragezeichen beim Trainer und Fragezeichen auch bei uns und auch für Fragezeichen bei unserem Experten, bei Maximilian Hubert. Hallo Max.
Hallo.
Was ist los mit der deutschen Mannschaft? Das sah nicht sonderlich gut aus gegen den Iran.
Nein, überhaupt nicht. Das war ein völlig schwaches Spiel. Man muss eigentlich noch dazu sagen, sie hätten durchaus höher als 4-0 verlieren können. Gerade defensiv eine einzige Katastrophe. Man liegt nach 6 Minuten mit 1-0 zurück und hat sehr, sehr viel Glück, dass man zur Pause eigentlich nur mit 2-0 zurückliegt. Dann wechselt man zwar noch zweimal, versucht noch irgendwie so umzudrehen, kassiert in der 49. aber sofort das dritte Gegentor und danach war eigentlich nichts mehr viel los. Die Iran wollte nicht mehr so richtig, hat die Kräfte geschont. Deutschland konnte einfach nicht und ja, dann passiert kurz vor Schluss noch das 4-0, aber insgesamt gerade in der ersten Halbzeit hatte der Iran noch zahlreiche weitere Chancen und hätte das dazu einen richtigen Debakel machen können für Deutschland.
Hören wir mal rein, was der Trainer, was Christian Wück bei den Kollegen von DFB-TV zu diesem Spiel gesagt hat. Er hat auf jeden Fall Parallelen auch zum ersten Auftritt gegen Costa Rica entdeckt und das war nicht unbedingt positiv.
Ja, wir waren überhaupt nicht im Spiel. Das hat sich wieder das ereignet, was schon gegen Costa Rica der Fall war, dass wir die ersten Minuten komplett verpennt haben. Wir sind auch nicht ins Spiel gekommen, auch nicht nach den Minuten. Der Gegner war unheimlich aggressiv, unheimlich bissig in den Zweikämpfen. Ich glaube, wir haben eine sehr schlechte Zweikampfquote. Waren auch nicht in der Lage, das zu verändern im Spiel. Auch nicht durch die Wechsel, die wir versucht haben zu tätigen. Von daher waren wir einfach sowohl individuell unterlegen in 1-gegen-1-Duellen als eben auch mit der Mannschaft.
Vor allem bemängelte Wück auch, dass das Selbstvertrauen fehlte. Wir hören nochmal in ein weiteres Statement.
Ich glaube, es lag eher daran, dass sie mehr Selbstvertrauen hatten. Und das ist, glaube ich, die grundlegende Frage, wieso wir kein Selbstvertrauen haben, wieso wir so ängstlich in das Spiel gegangen sind, wieso wir gegen einen Gegner, wo wir die Spielweise kannten, mit langen Bällen auf den zweiten Ball zu gehen, mit aggressiven Mitspielern, also Gegenspielern, wieso wir da nicht dagegen gehalten haben, wieso wir da nicht die Zweikämpfe angenommen haben, wieso wir uns da nicht gewehrt haben. Und da muss ganz schnell jetzt mit der Mannschaft Lösungen gefunden werden, um eben in 3 Tagen am Freitag gegen Guinea so etwas nicht nochmal passieren zu lassen.
Jetzt muss man, Max, natürlich sagen, das ist eine U17, da muss man vielleicht auch ein bisschen nachsichtig sein und natürlich dann auch sagen, eine Bühne WM ist nochmal wieder was anderes. Kann das da auch mit reinspielen aus deiner Sicht?
Auf jeden Fall, ja. Also man muss bedenken, das ist in Indien, das sind völlig ungewohnte Bedingungen, auch für mal eine neue Mannschaft. Allerdings, was man dazu noch zusätzlich erwähnen muss, wenn man jetzt mal auf die Bedingungen in Indien schaut, also wir haben hier 80% Luftfeuchtigkeit und 30 Grad im Oktober. Das schlaucht auch nochmal massiv gerade jüngere Spieler. Mhm. Und was man noch zusätzlich hinzufügen muss, wenn man jetzt auf die Zuschauerzahlen bei dieser unter 17 WM schaut, das ist alles unter 1000 Leute. Da haben wir mal 500, 900, 600, 700, sowas um den Dreh rum. Bei dieser U17-WM in Indien haben wir im Zuschauerschnitt 23.000 Zuschauer. Also diese Spiele sind gut besucht, nicht nur die von Gastgeber Indien, wo man teilweise 40.000 Mann im Stadion haben, die da richtig für eine gute Atmosphäre suchen. Beispielsweise das erste deutsche Spiel gegen Costa Rica hatten wir jetzt mal 12.000 im Stadion, gegen den Iran waren es nur 8.000. Das sind jetzt noch geringe Zahlen für diese Gruppenspiele. Aber wir haben es auch teilweise, dass Spiele, die jetzt von der Bedeutung her oder von der reinen Belegung weniger spannend klingen, dennoch massive Zuschauerzahlen bringen. Und es ist dann dennoch ein ziemlich großer Unterschied, ob ich jetzt vor ein paar hundert Leuten spiele oder vor ein paar tausend. Egal, ob das jetzt 12.000 sind, 10.000, 14.000, das ist nochmal ein kompletter Unterschied. Und wenn man dann noch in Bedingungen spielt, die vielleicht ungewohnt sind, die vom Wetter her ziemlich schlauchen, gerade wenn man sich dann noch umstellen muss von Deutschland, Oktober, wo man jetzt so 10, 12 Grad und Regen hat und dann auf einmal 30%, 180% Luftfeuchtigkeit und 30 Grad, das ist schon eine starke Umstellung, gerade für so junge Leute immer.
Und wir schauen nochmal auf die Gruppenkonstellation. Der Gruppensieg ist damit wohl weg für die deutsche Mannschaft. Iran mit 6 Punkten an der Spitze, Deutschland 3 Punkte, Costa Rica 1 und Guinea 1. Und gegen Guinea muss die deutsche Mannschaft jetzt spielen. Im letzten Spiel muss das natürlich gewinnen. Christian Wück sagt, das ist letztlich das einzig Positive.
Das war zu ernüchternd. Nicht nur fürs Trainerteam, auch für die Spieler. Das einzig Positive, was wir jetzt aus der Sache mitnehmen, ist, dass wir noch eine Chance haben, im Spiel gegen Guinea weiter im Turnier zu bleiben.
Ja, also die Chance auf die K.O.-Runde ist noch da. Sind wir gespannt, wie es dann gegen Guinea ausgehen wird. Die haben, wie gesagt, erst 1 Punkt geholt, gegen Costa Rica 1 Remis gespielt. Schauen wir mal, Max, auf die anderen Gruppen. Vor allen Dingen zunächst mal auf die Gruppe A, wo die USA ja sich erst gegen Indien mit 3-0 durchgesetzt haben, dann auch Ghana mit 1-0 geschlagen haben, also über eine sehr stabile Defensive offensichtlich verfügen und damit 6 Punkten den Ton angeben.
Tja, und da ist ein alter Bekannter bei den USA, federführend, also diejenigen, die schon bei der U20-WM bei uns zugehört haben, werden den Namen Josh Sargent, der jetzt übrigens von Werder Bremen verpflichtet wurde, sich noch daran erinnern. Erstmal wieder federführend dabei, gegen Indien das erste Tor geschossen per Elfmeter, auch weiterhin ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Ja, gegen Indien war das noch ein recht souveräner Pflichtsieg, weil wir auch hier festhalten müssen, dass Indien für dies mehr eine wunderbare Gelegenheit bei so einem Turnier mal mitzuwirken, wirklich gut mithalten konnten sie jetzt zumindest gegen die USA nicht. Das war im zweiten Spiel gegen Kolumbien schon besser, da haben sie nur knapp mit 1-2 verloren. Bei den USA muss man sagen, das ist eine sehr abgeklärte Leistung, sowohl gegen den Gastgeber als auch dann gegen Ghana, wo man jetzt nicht mehr so drückend unterlegen war. Das war ein recht ausgeglichenes Spiel, aber sie haben dann eine Viertelstunde vor Schluss das entscheidende Tor durch Akinola geschossen und thronen jetzt mit 6 Punkten an der Spitze der Gruppe und sind so ziemlich sicher weiter vor dem letzten Spiel gegen Kolumbien.
Genau, die sind Zweiter, Dritter, Ghana ebenfalls 3 Punkte. Da geht es von Kolumbien und Ghana noch so ein kleines Fernduell um diesen zweiten Platz, Indien am Tabellenende. Du hast es gesagt, aber für die USA natürlich nach dem Rückschlag jetzt bei der A-Mannschaft der verpassten WM-Qualifikation zumindest das so ein bisschen Balsam. Es kommt guter Nachwuchs nach bei den US-Amerikanern. Schauen wir auf die Gruppe B, Paraguay dort. Die Mannschaft der Stunde 6 Punkte geholt vor Mali. Die liegen bei 3 Punkten. Neuseeland und die Türkei mit 1 Punkt auf Platz 3 und Platz 4 der Tabelle. Die Paraguayer auch für dich im Vorfeld der Favorit gewesen in dieser Gruppe?
Ja, durchaus. Also das ist eine sehr interessante Gruppe, die man immer so recht schwer einschätzen kann. Afrikanische Teams sind im Jugendbereich wesentlich stärker eigentlich als teilweise im Herrenbereich, haben aber gerade bei den jüngeren Spielern teilweise noch taktisch, disziplinarisch einige Probleme. Das war auch so ein ausschlaggebender Punkt im ersten Spiel zwischen Paraguay und Mali, das mit 3-2 geendet hat. Da haben sie sich zwar hervorragend zurückgekämpft von dem 2-0 Rückstand, die Spieler aus dem Mali, aber in der zweiten Halbzeit also ein wüstes Einsteigen im Strafraum. Das war eine Mischung aus Harakiri-Luftzweikampf, einen Elfmeter verursacht, der dann letztendlich das 3-2 für Paraguay brachte. Gegen die Türkei eine absolut hervorragende Leistung geboten, der mit dem 13-0 absolut gar keine Chance gelassen. Paraguay sicherlich verdient, disziplinarisch sehr gut, hat dann auch gegen Neuseeland sich von einem sehr kuriosen Schock erholt, dass ein Spieler von Paraguay gleich 2 Eigentore geschossen hat und aus einem 1-0 für Paraguay ein 2-1 für Neuseeland gemacht hat, aber dann zweite Halbzeit gerade in der letzten Schlussviertelstunde nochmal ordentlich zugelegt, 3 Tore erzielt und sich damit jetzt erst einmal auf Platz 1 geschoben. Die beiden Favoriten Paraguay und Mali haben sich da jetzt ganz gut durchgesetzt. Für die Türkei und Neuseeland gilt es jetzt eigentlich nur noch darum, dass man im letzten Spiel vielleicht nochmal einen Punkt holt, vielleicht sogar einen Sieg, um doch Mali noch zu verdrängen oder zumindest als einer der besten Gruppendritten einzuziehen. Aber ich denke, diese beiden Mannschaften werden sich durchsetzen.
In der Gruppe D, da sieht es wohl so aus, dass sich Brasilien und Spanien durchsetzen werden. Brasilien hatte das Eröffnungsspiel der Gruppe gegen Spanien mit 2-1 gewonnen. Damit momentan die volle Punktzahl, 6 Punkte nach 2 Spielen. Spanien hat sich dann nach der Niederlage gegen Brasilien gegen Niger mit 4-0 durchgesetzt, hat dann gegen den Tabellenvierten jetzt noch das 3. Spiel zu bestreiten gegen die Volksrepublik Korea, also gegen Nordkorea geht es noch. Sollte nichts anbrennen, Brasilien und Spanien dürften die Mannschaften sein, die über die Platzierung 1 und 2 dann in die nächste Runde gehen.
Das denke ich auch. Also Nordkorea und Niger. Gerade Nordkorea hat sich gegen Brasilien gut verkauft, haben sie fast eine Stunde lang die Brasilianer relativ gut zurückgehalten, defensiv sicher gestanden, ab und an mal nach vorne Nadelstiche gesetzt. Aber insgesamt dürfte das dann nicht reichen. Der Niger darf noch ein klein bisschen hoffen, da man das erste Spiel gegen Nordkorea, das eine ausgeglichene Angelegenheit war, gewonnen hat. Niger ist ja auch Debütant bei dieser Weltmeisterschaft. Ja, also muss sagen, ich fand es sogar recht gut, wie sie das da gelöst haben. Spielerisch auch nicht schlecht. Insgesamt dann auch die besseren Chancen gehabt, verdient gewonnen. Im ersten Spiel gegen Spanien dann aber ganz klar zweitbeste Mannschaft. Schon vor der Pause war mit 3 Toren alles klar. Da hat man auch defensiv teilweise Auflösungserscheinungen mitbekommen. Ja, wenn gegen Brasilien eine Überraschung geht, dann kann es sein, dass diese WM für den Außenseiter weitergeht. Für Nordkorea geht es gegen Spanien, denke ich, nur noch um einen ordentlichen Abschluss und vielleicht, dass man jetzt hier noch ein Tor erzielt und nicht komplett mit leeren Händen nach Hause fährt.
In der Gruppe E, da hat der Außenseiter Neukaledonien immerhin 1 Tor erzielt gegen Frankreich im ersten Spiel, hat allerdings mit 1-7 verloren. Die Franzosen, die Mannschaft, die den Ton angibt, 6 Punkte geholt. Zweiter Japan momentan dank des besseren Torverhältnisses vor Honduras, die beide bei jeweils 3 Punkten stehen.
Tja, es war sehr interessant, der Auftaktpartie, gerade für jemanden, der solche Exoten aus Ozeanien gern hat wie mir. Bei Neukaledonien gegen Frankreich, also 7-1, man muss klar sagen, für Neukaledonien ist das von der Einwohnerzahl, die geringer ist als Island, und kann man da jetzt nicht erwarten, dass diese Mannschaft gerade auf so einem Jugendlevel absolut wettbewerbsfähig ist. Dafür haben sie sich aber ganz gut verkauft, zwar in der ersten Halbzeit 6 Tore kassiert, 2 Eigentore darunter geschossen, aber nach der Pause dann, zweite Halbzeit ging 1-1 aus, wenn man so will. Torwart durfte einen Elfmeter halten mit einer starken Tat. Haben in der 90. Minute dieses historische Tor für sie bei einem großen Turnier erzielt. Auch gegen Honduras war das 5-0 von Honduras, das ich jetzt da gehört habe, am Ende deutlicher als die Arbeit war. Also da mussten die Honduraner schon einiges investieren. Klar, sie sind jetzt da mehr oder weniger ein Gegner, gegen den man Schützenfest feiern kann und über den sich vor allem die anderen Gruppengegner dann doch freuen, weil wenn man jetzt als Dritter mit einem Sieg gegen Neukaledonien ein relativ guten Torverhältnis eine schöne Chance hat, sich zu qualifizieren. Aber jetzt komplett ihnen Wettbewerbsunfähigkeit zu unterstellen, würde ich jetzt auch nicht machen. Damit kann man das 7-1 von Frankreich jetzt nicht überbewerten. Gegen Japan dagegen war das schon deutlich besser, denn die Japaner sind eine richtig starke Mannschaft. Doppelpack von Armin Guiri, der schon 2-mal gegen Neukaledonien traf, war jetzt da letztendlich entscheidend bei diesem Sieg. Wie gesagt, Japan, sehr guter Gegner, hat dieses Spiel jetzt überhaupt nicht unterlegen gewesen, kam nach dem 2-0 sogar nochmal zurück, hat letztendlich nicht mehr für den Ausgleich gereicht, und beim ersten Spiel gegen Honduras gab es ja auch einen Kantersieg mit 6-1, 3 Tore dabei von Keito Nakamura. Ja, eine sehr interessante Gruppe auch von dieser Hinsicht her, dass man es jetzt vielleicht nicht ganz so gedacht hätte, aber ich glaube auch hier ist die Sache relativ klar. Japan hat jetzt zum Abschluss ein Spiel gegen Neukaledonien, das werden sie gewinnen, das werden sie klar gewinnen. So gesehen sollte sich Frankreich gegen Honduras, denke ich, werden sie auch nicht ausgleichen. Also wird es hier in dieser Sache klar sein, Frankreich und Japan werden in der Gruppe weiterkommen. Und für Honduras geht es jetzt darum, dass sie ein Torverhältnis von 0 haben, das jetzt ausgeglichen ist. Wird ziemlich hart, auch als bester Dritter da weiterzukommen. Also es muss eigentlich in Frankreich was rausspringen, aber ich glaube nicht, dass sie das schaffen dürften.
Dann gucken wir noch auf die Gruppe F, wo England durch die Gruppe nicht cruise, weil sie haben da zum Auftakt zwar ihr Match klar gewinnen können, haben gegen Chile mit 4-0 am Ende gesiegt, aber gegen Mexiko so ein paar Probleme gehabt. 3-2 hieß es am Ende trotzdem für die Three Lions, und nicht Mexiko oder Chile ist die zweite Kraft in dieser Gruppe, sondern der Irak.
Ja, der Irak, auch das ist so eine Mannschaft, die man im Jugendfußball gar nicht unterschätzen kann. Im Seniorenbereich einzelne Erfolge, aber für den großen Wurf, Weltmeisterschaft, hat es nie geklappt. Asienmeister mal, dann waren wir auch beim Confederations Cup dabei, wo man allerdings ausgeschieden ist in der Vorrunde ohne Torerfolg selbst, was immer ein bisschen schade ist. Aber dieses Jugendteam hat sich vor allem gegen Mexiko vor allem taktisch sehr stark präsentiert. Da haben sie sich ein bisschen zurückgezogen, geschaut, was Mexiko gemacht hat. Aber vor allem noch ihren Superstar, wenn man das so sagen darf, bei der U17, Mohamed Dawood Yassin, sehr konterstarker Stürmer, der auch das Führungstor der 16. Minute gegen Mexiko erzielt hat. Letztendlich gab es dann den gerechten Ausgleich für Mexiko, aber das war schon eine sehr gute Leistung vom Irak und das Unentschieden Verdienung gegen Chile, die im Turnierverlauf absolut enttäuscht haben, hat er dann wieder gleich mal doppelt zugeschlagen. Dazu noch ein chilenisches Eigentor für einen klaren 3-0-Erfolg, der auch so verdient war. Er hätte in der Nachspielzeit sogar per Elfmeter noch einen höheren Erfolg herstellen können. Den Versuch hat aber der Torwart pariert. Und Chile ist ja schon beim 0-4 gegen England zum Auftakt gewaltig unter die Räder gekommen. Auch da eigentlich chancenlos. Dortmunds Sancho, den man vielleicht mal ein bisschen für die Dortmunder Fans hervorheben darf, hat eine hervorragende Partie gemacht, 2 Tore erzielt, eine Vorlage gemacht, auch gegen Mexiko wieder Vorlage und Tor erzielt. Ja, und für Chile ging in diesem Spiel gar nichts mehr. Sie sind, wie gesagt, völlig überrollt worden und wirklich passend ist dann, dass in der Schlussphase dann noch der Torwart mit Rot für einen Foul außerhalb des Strafraums vom Platz fliegt, den folgenden Freistoß gegen den Mittelfeldspieler dann im Kasten haut Gomez dann auch noch rein. Ja, England, und im zweiten Spiel sah es dann so aus, als wären sie auf einem ähnlichen Erfolg, führen nach 55 Minuten mit 3-0, aber dann hat Mexiko gezeigt, dass sie jetzt dieses Turnier noch nicht komplett aufgegeben haben. Stark zurückgekommen durch einen Doppelback von Lainez, nochmal rangekommen für einen Ausgleich, der durchaus möglich war, aber nicht mehr gereicht. Ja, und jetzt stehen die Mexikaner im letzten Gruppenspiel gegen den jetzigen Prügelknaben Chile in der Gruppe vor einer Aufgabe, dass sie hier mindestens einen Sieg brauchen. Idealerweise einen hohen Sieg, während England gegen Irak noch eine ziemlich muntere Aufgabe vor sich hat, wo man sagen kann, ja, ein Punkt für beide wäre eigentlich absolut genug, der reichen würde. Ich denke aber auch selbst, dass wenn jetzt der Irak verlieren sollte, Mexiko müsste ein Torverhältnis von 4 Unterschied gut machen, das ist möglich, aber ich bin eigentlich mir ziemlich sicher, dass der Irak jetzt dagegen auch gegen England ein gutes Gesicht präsentieren wird.
Sind wir gespannt. Wir werden die U17-WM in Indien natürlich weiter verfolgen, den Weg der deutschen Mannschaft, aber auch den Weg der anderen Teams durch die Gruppen und dann mal schauen, wer am Ende wirklich die K.O.-Runde erreicht und wie es dort weitergeht und wer sich dann als Weltmeister krönen darf. Vielen Dank auf jeden Fall an Maximilian Hubert, unseren Experten für die Exoten und für die Jugendmannschaften. Max, vielen Dank.
Gerne.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.